Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Zu meinem heutigen Gespräch begrüße ich Herrn Professor Dr. Roland Fritz, mittlerweile im Ruhestand. Er war aber früher als Richter tätig, war sogar einige Jahre am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, Präsident des Verwaltungsgerichts in Gießen, Präsident des Verwaltungsgerichts in Frankfurt am Main und seit 2002 ebenfalls als Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen tätig. Außerdem ist er seit 2013 als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist, und jetzt wird es ganz besonders spannend, Absolvent eines Masterstudiengangs der Mediation an der Europa-Universität in Frankfurt-Oder, war als gerichtlicher Mediator tätig und ist auch jetzt, glaube ich, noch als freiberuflicher Mediator und als Ausbilder in diesem Bereich tätig. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Roland Fritz.
Ja, vielen Dank, Tag, Herr Sonnenberg. Es ist alles richtig, was Sie eben vorgelegt haben. Vielleicht eine kleine Ergänzung, Honorarprofessor.
Honorarprofessor, okay. Na gut, aber trotzdem viel zum Vorlesen. Das habe ich selten gehabt, dass ich so viel vorlesen muss. Also trotzdem, herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast. Und ich würde mich total freuen, wenn Sie so ein bisschen erzählen können, wie Ihr Werdegang abgelaufen ist. Also was ist nach dem Abitur passiert? Sind Sie sofort an die Uni, gleich zum Jurastudium? Oder gab es irgendeine andere Idee, was man machen kann mit so einem Abitur in der Hand?
Ja, wenn ich Sie so sehe, lieber Herr Sonnenberg, ich bin ja ein Angehöriger einer ganz anderen Generation. Ja, ich bin Jahrgang 47 und ich habe 1966 Abitur gemacht, was ja nachweislich schon ein bisschen länger her ist. Und mein Traum war eigentlich, zur Lufthansa zu gehen, Pilot zu werden.
Das wollte ich übrigens auch machen.
Ja. Es gab damals so eine Eignungsprüfung, 8 Tage in Hamburg.
Ja.
Und da wurde ich irgendwie nach dem 4. Tag wieder heimgeschickt, mangelndes technisches Verständnis. Dann war das gelaufen, aber wenn man zur Lufthansa wollte, musste man natürlich irgendwie gesund sein. Und jetzt kam das Abitur und wenn man gesund ist, musste man zum Bund. Das gab es damals auch noch.
Ja.
Ja. Und dann gab es eine Vorschrift damals in irgendeinem dieser Wehrgesetze, die sagte, wenn man eine entsprechende Zeit, wie die Wehrdienstzeit ist, bei einer Polizei des Landes gedient oder Dienst geleistet hat, wird man nicht mehr einberufen. Also habe ich mich bei der Hessischen Bereitschaftspolizei hier in Mülheim beworben. Damals war die Wehrdienstzeit 15 Monate. Nach 15 Monaten habe ich gekündigt und hatte das hinter mir. Das hatte 2 Vorteile, lieber Herr Sonnenberg.
Ja.
Erstens, ich glaube, der Wehrsold war damals so 90 D-Mark. Ich bekam 500 Mark. War ganz toll. Und zweitens, ich habe schon eine Menge von Jura gelernt. Also es gab sehr viel, es war ja eine Ausbildung, ja, mit sehr viel schulischem Unterricht. Wir waren nur Abiturienten damals. Also ich habe bin so richtig ins Polizeirecht eingestiegen und habe von dem Wissen bis zum Ende meiner dienstlichen Karriere eigentlich profitiert. Also das war sozusagen mein Einstieg.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum ich Jura studiert habe. Also ich habe da schon eine ganze Menge gelernt und dachte ich, okay, mach's an der Stelle weiter. Medizin hat mich noch interessiert, war das Abitur nicht gut genug dafür, hätte ich zwei Semester warten müssen. Was ist denn das heutzutage, 2 Semester? Kam mir damals viel zu lange vor, ging auch finanziell nicht.
Die haben später, ich weiß, als ich angefangen habe zu studieren, die haben ewig gewartet, Medizin. Ja, oder sind dann nach Budapest an die Uni oder nach Straßburg an die Uni, um zu überbrücken oder sowas.
Genau, ganz viele haben dann erstmal so eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht oder sowas, ja. Um dann sozusagen über so einen zweiten Weg da reinzukommen. Also da gab es ganz viele Möglichkeiten, aber das war alles zu lang, wie ich auch schon sagte, eine finanzielle Frage und wir waren nicht so bemittelt. Also fing ich mit Jura an. In Frankfurt, soll ich ein bisschen von früher erzählen? Also Sommersemester 1968.
Ja.
Sommersemester 68. Nach knapp 2 Monaten gab es wegen der damaligen Notstandsgesetze, war die Universität total bestreikt. Das Sommersemester war schon zu Ende. Herrliche Zeiten, das war mein Einstieg ins Studentenleben. Nach 2 Monaten bereits wieder Ferien. Wunderbar. Ja, also das hat mich natürlich auch geprägt. Ne?
Ja.
Also die Zeit 68 folgende war doch sehr politisch, war auch politisch engagiert und ja, und das war dann ein bisschen später auch der Grund, weshalb ich eigentlich Verwaltungsrichter werden wollte. Vielleicht kennen Sie den Begriff noch, der sogenannte lange Marsch durch die Institutionen, die konnte man ja unterschiedlich antreten und etliche meiner Freunde, mit denen ich zusammen studiert hatte, wir dachten halt, okay, Wir kontrollieren das aus der Gerichtsbarkeit heraus, aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit
aber
heraus.
Aber war es denn so schlimm damals? Also mein Vater ist genauso alt wie Sie übrigens. Und der hat in Marburg studiert. Wahrscheinlich haben Sie parallel studiert. Also Sie in Frankfurt, er in Marburg. Und war das denn so schlimm an der Uni? Also war denn dieser alte Muff überhaupt da damals? Gab es das auch? Also war das so? Oder war das eher so ein bisschen, also wie zu unserer Zeit später, so ein bisschen Streik ist ganz witzig, aber...
Naja, es hat sich gerade verändert. Die gesamte, wir müssen ja sehen, dass die gesamte Republik in einem Veränderungsprozess war. Ja. Also wir hatten, es war abgeschlossen sozusagen, der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, das war alles da. Und das, was lange sozusagen nach hinten geschoben wurde, was ist eigentlich geschehen in den Kriegsjahren und auch in den Jahren davor, das wurde jetzt massiv aufgearbeitet. Und das führte eben dazu, dass sich viele Dinge verändern musste. Und das war der Prozess, der eben 66, 67, 68 angestoßen worden, ja, und da begann, ja.
Aber man konnte trotzdem normal studieren.
Also ja, natürlich. Und die Universitäten, es kamen ja auch jüngere Professoren und haben dich dann auch entsprechend, waren offen und so. Also da hat sich schon einiges getan,
klar. Ja. Okay, und dann haben Sie Jura-Examen das erste in Frankfurt auch gemacht.
Genau.
Und dann Referendariat.
Ja, 72 habe ich das erste Examen gemacht, ging irgendwie ziemlich schnell. Und dann begann ich mit dem Referendariat, richtig. In Hanau, also ich habe in Hanau gewohnt bei meinen Eltern, bin immer gependelt nach Frankfurt. Und dann bekam ich, große Freude, Studienstiftung des deutschen Volkes, ein Promotionsstipendium. Mhm. 950 Euro, D-Mark, wenn ich mich recht erinnere, gigantisch. Also habe ich mir gesagt, ziehst du deine Promotion mal taff durch und dann beantragst du eine Verlängerung. Die kriegst du auch und dann machst du das, was du schon immer mal machen wolltest. Dann gehst du einfach mal ein Jahr nach Mittel- und Südamerika. Das war so ein Traum. Ja, also ich war nach einem Jahr fertig, habe die Arbeit abgegeben und dann habe ich eine Verlängerung beantragt, die bekam ich auch. Und dann sagte mir das Land Hessen, ja Herr Fritz, also entweder Sie machen jetzt mit Ihrem Referendariat weiter oder Sie beginnen anschließend wieder ganz von vorne. Also das erste Jahr gilt dann quasi nicht. Das war mir irgendwie ein bisschen zu riskant und dann habe ich Mittel- und Südamerika hintangestellt und sozusagen das Referendariat fortgesetzt und das zweite Staatsexamen gemacht und dann als Richter seinerzeit begonnen am Verwaltungsgericht in Wiesbaden, am Verwaltungsgericht. Also ich war mein Zeitlebens immer Verwaltungsrichter.
Und was war das Thema der Promotion?
Wollen Sie es wirklich wissen?
Ja.
Also, klingt vielleicht ein bisschen steif. Also es ging letztendlich, ich umschreibe es erstmal, es ging um die Gremien der Rundfunkanstalten.
Ja.
Ja, also da gibt es überall so Rundfunkräte und beim ZDF gibt es einen Fernsehrat.
Aber ist doch eigentlich gerade ganz aktuell, nachdem die alle so Schindler treiben und gefeuert.
Ja. Also es lautet die rechtliche Stellung der Rundfunkräte und ihre Einflussnahme auf die Programmgestaltung. Ja. Also die sind, je nachdem, in welchem Nachkriegssektor sie seinerzeit waren, unterschiedlich geprägt. Manche mehr politisch, manche mehr so nach Ständen und so. Und dann habe ich sozusagen deren Zusammensetzung untersucht und habe deren Protokolle angesehen und habe geguckt, haben die wirklich nur abstrakt darüber diskutiert, ob die Richtlinien eingehalten werden oder haben sie wirklich Einfluss genommen auf die Programmgestaltung im Einzelnen. Ja, das war so eine Arbeit, die sozusagen auch in die Zeit seiner Zeit reinpasst. Ne? Rundfunk war ein starkes Thema. Jahre zuvor war die Frage, ob man irgendwie Beschränkungen bei der Bildzeitung vornehmen kann. Ja, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen.
Andere Zeit,
ja, ja. Völlig andere Zeit. Ja. War ein spannendes Thema und dem bin ich irgendwie so dem Hörfunk und dem Artikel 5 auch immer noch so verbunden. Hör dazu, ja. Und wie Sie richtig sagen, aktuell.
Ja, klar, jetzt, ja. Ne?
Ist ja wieder was.
Aber wenn Sie damals gewusst hätten, was heute alles in den Medien so los ist, ja, Wahnsinn, unvorstellbar.
Ja.
Dann sind Sie zum Verwaltungsgericht gegangen, als Richter, als erster Job, nicht als Anwalt oder irgendwas anderes, sofort zum Gericht.
Und zwar zum Verwaltungsgericht.
Wie war das?
Das wollte ich. Ja, das war sehr interessant. Die waren alle älter. Es ist in Wiesbaden, glaube ich, es gab einen einzigen Kollegen, der war 3 Jahre älter als ich oder so, der hatte zuvor im Ministerium oder, ja, glaube ich, gearbeitet. Der wurde dann Verwaltungsrichter und ich, ja, alle waren deutlich älter. Da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen, ja. Ich sah sicherlich auch etwas anders aus als die Älteren damals. Auch als Richter waren die Haare noch etwas länger. Also es gab einen schwierigen Annäherungsprozess. Der Vorsitzende in meiner Kammer seinerzeit war noch gedienter Offizier. Also wir sind aber gut miteinander zurechtgekommen. Ja. Er hat sich an mich gewöhnt, ich habe mich an ihn gewöhnt.
Was waren die ersten Themen, die Sie da bearbeitet haben? Also gab es am Verwaltungsgericht auch bestimmte Kammern für irgendwas oder kriegt man dann aber alles zu?
Also alles, was seinerzeit einging, wurde schon aufgeteilt nach bestimmten Schwerpunkten. Also unsere Kammer war für Erschließungsbeitrag, vielleicht wissen Sie, was das ist. Ach, vergessen Sie es wieder. Ja. Also letztendlich, wenn irgendwelche Straßen gebaut werden und in einem Baugebiet, dann müssen halt diejenigen, die dort ein Grundstück haben, entsprechend an den Kosten beteiligt werden. Also es ging um Geld und da konnte man seinerzeit auch schon sehr viel vergleichen. Man konnte die Gemeinde an den Tisch holen, man konnte den Bürger an den Tisch holen, man konnte gucken, ob das alles richtig ausgerechnet war und konnte da auch versuchen. Vielleicht sind das auch so Dinge, die mich damals schon beeinflusst haben im Hinblick auf das, was ich heute mache, nämlich Mediation. Aber da kommen wir ja noch dazu.
Verwaltungsrichter, wie lange waren Sie da in Wiesbaden?
In Wiesbaden, also ich habe dann als Richter begonnen 1976 und war in Wiesbaden bis 1982. Danach war ich 4 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in Karlsruhe.
Wie kamen Sie dahin? Wird man sich da? Wird man da vorgeschlagen?
Das ist so eine Geschichte. Also der wissenschaftliche Mitarbeiter ist ja einem Verfassungsrichter. Damals gab es 2, heute ist das, ich glaube, heute hat jeder 4 oder so. Also das ist ja ein ganz enges Verhältnis. Ein ganz enges Verhältnis. Man arbeitet auch schon, obgleich ich Richter war, einem Verfassungsrichter zu, als Assistent, wenn Sie so wollen, bereitet also die Fälle vor, ist in die ganzen Gespräche sozusagen involviert. Und das setzt natürlich ein hohes Maß an Loyalität voraus, die er erwarten kann, der Verfassungsrichter oder die Verfassungsrichterin. Damals gab es nicht so viele Verfassungsrichterinnen. Von daher ist das ein dichtes und enges Arbeitsverhältnis. Ich hatte da auch gehörig Manschetten davor. Der seinerseitige Verfassungsrichter Helmut Simon hatte mich angerufen. Und da war ich gerade in so ein Gremium hier frisch gewählt worden, Bezirksrichterrat, also sowas wie eine Personalvertretung auf nächster Ebene. Ja. Und ich war im Richterwahlausschuss des Landes Hessen, das ist ein Verfassungsorgan. Keiner wird in Hessen Richter, bevor er nicht vom Richterwahlausschuss für in Ordnung befunden worden ist. Und das wollte ich erstens nicht aufgeben und das war ehrlich gesagt eine kleine Ausrede, um erst noch mal etwas Zeit zu gewinnen. So, also wurde jemand anders eingestellt und als er 2 Jahre hinter sich hatte, wurde ich erneut gefragt und dann habe ich dann Ja gesagt, bin hingegangen. Und das war sozusagen das, was mein Leben verändert hat. Also völlig neue Blickrichtungen, neue Dinge kennengelernt. Ja, ich würde heute nicht so hier sitzen, hätte ich damals diesen Schritt nicht getan.
Wie arbeitet man in Karlsruhe? Also was ist der Unterschied zwischen dem normalen Richterjob, den ich mir vorstellen kann, aus meiner Perspektive oder aus meinen Erfahrungen? Aber in Karlsruhe habe ich keinen Einblick. Ich kenne niemanden, der dort tätig ist oder war. Ich habe einmal versucht, da zu gewinnen, aber das hat nicht funktioniert.
Na, kommt vielleicht noch. Ja, also natürlich. Vorher in Wiesbaden habe ich als verantwortlicher Richter Fälle entschieden.
Genau.
Ja, entweder alleine oder im Kammerprinzip, was seinerzeit ja überwiegend noch war. Also alle immer mit 3 Richtern zusammen. Und in Karlsruhe und hatte sozusagen, wenn Sie so wollen, die Entscheidungsgewalt. In Karlsruhe habe ich sowas wie Gutachten geschrieben, wie so ein Fall ausgehen könnte. Und der Verfassungsrichter mit seinen Kollegen hat dann aufgrund dieses Gutachtens das so gemacht oder abgeändert. Und. Da musste man sich auch dran gewöhnen, sozusagen in die dienende Rolle zurückzugehen.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Und dann noch zu hören, Herr Fritz, das war nix. Ja.
Aber es hat mir den Blick geweitet. Es gab interessante Fälle. Also wir sprachen ja vorhin von Beginn meines Studiums 1968 und Sie wissen es zumindest aus den Gazetten. Da war natürlich gerade auch hier in Frankfurt einiges los. Es gab damals im Westend die besetzten Häuser und so. Also es wurde viel demonstriert, es wurde in der Innenpolitik einiges geändert. Und der seinerzeitige Innenminister damals hieß Bender, Ernst Bender. Ich war jetzt in Karlsruhe und Ernst Bender war Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und wir in dem Dezernat, dem ich war, bei Helmut Simon, das war auch zuständig für Versammlungsrecht, Artikel 8. Und in dieser Zeit wurde sozusagen die Brockdorf-Entscheidung geboren.
Ah, okay.
Ja, die berühmte Brockdorf-Entscheidung, die eben sagt, bis dahin gab es noch nichts über Versammlungsrecht. Also wie das sozusagen zu interpretieren ist. Und da muss ich sagen, ohne dass ich ein Beratungsgeheimnis verletze, ich war ja auch bei keinen Beratungen dabei, aber man kann das ja nachlesen, also Bender hat da auch eine sehr demonstrationsfreundliche Rolle gespielt. Also obwohl er damals als Innenminister knallhart war, ja, als Verfassungsrichter hat er sich völlig zurückgenommen und einen neuen Blick gewonnen. Waren auch so spannende Erfahrungen, denen man ja nicht glaubt. Ja.
Nee. Und da waren Sie aber nur 4 Jahre und danach ging es wohin?
Ja, das ist immer nur eine Sache auf Zeit. Also mit 4 Jahren war ich schon relativ lange da. Manche sind nur 2 Jahre da gewesen. Ja, und dann mit einem ganz wenigen Monaten Unterschied nochmal in Wiesbaden bin ich dann Vorsitzender bei dem neuen Verwaltungsgericht in Gießen geworden, das damals neu eingerichtet wurde. Und da war ich dann über mehrere Jahre Vorsitzender Richter einer Kammer, für Polizeirecht unter anderem zuständig. Und ja.
Und da sind Sie aber nicht geblieben bis zur Rente.
Nein. Wir haben das ja vorhin auch aufgezählt. Ja, es wurde dann in Frankfurt wurde dann ausgeschrieben die Stelle des Vizepräsidenten. Auf die hatte ich mich beworben. Hatten sich auch noch ein paar andere beworben. Und ich sollte es werden. Die anderen fanden das nicht so toll. Und dann gab es sowas wie Konkurrentenverfahren. Das heißt, die anderen haben ein Verfahren gegen den Minister anhängig gemacht, um zu sagen, oh, wir sind eigentlich die Besseren und so. Und dann zog sich das eine ganze Zeit lang hin, bis das entschieden war. Verwaltungsgerichte sind nicht immer so besonders schnell.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, könnten schneller sein, könnten wirklich schneller sein. Und ja, ich war schon verheiratet, in dieser Zeit bekamen wir im Ergebnis 2 Kinder. Gut, die sind eng hintereinander geboren, aber trotzdem. Und dann war das aber klar, dann wurde ich Vize hier in Frankfurt, war das etliche Jahre, habe mich dann auf eine frei werdende Stelle als Präsident in Gießen am Verwaltungsgericht beworben, wurde dann in Gießen Präsident und dann im nächsten Schritt hier in Frankfurt Präsident des Verwaltungsgerichts.
Und wann ging es los mit Mediation? Das finde ich am spannendsten eigentlich.
Genau. In meiner Gießener Zeit wurde ich gefragt, ob ich denn an der Universität so ein bisschen im öffentlichen Recht Lehraufträge übernehmen würde. Das habe ich gemacht. Und daraus ist dann später diese Honorarprofessur und die heutige Ausbildung in Mediation in Gießen erwachsen. Aber die ersten Schritte waren eigentlich so eine freiwillige Idee. Damals gab es sogenannte gerichtsinterne Mediatoren, nannte man das. Also wir haben uns überlegt, können wir denn in unserem bisherigen System, was wir haben, den Leuten etwas anbieten, was über Vergleichsgespräche hinausgeht. Und da haben wir also diesen gerichtsinternen Mediator entworfen auf freiwilliger Basis. Die Leute wurden ausgebildet als Mediatoren. Und dann war das ein Angebot der Gerichte, was dann später in das übergeleitet wurde, was wir heute Güterichter nennen. Also an allen Gerichten gibt es Güterichter, die mehr oder weniger gut ausgebildet zur Verfügung stehen, um mit den Beteiligten zusammen eine konsensuale Lösung zu suchen.
Wie ich letzte Woche gelernt habe, gibt es die auch am Oberlandesgericht sogar.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, bei allen Gerichten. Und es gibt immer mal so Zeiten, da läuft das ganz gut, da gehen da viele Verfahren hin. Dann gibt es wieder Zeiten, wo das etwas weniger der Fall ist. Es ist ja auch für viele, denken Sie mal an Ihre Ausbildung zurück, Sie waren ja selbst auch Student, diese Soft Skills, ja, die sind ja nicht unbedingt sozusagen der Schwerpunkt unserer Ausbildung. Wir lernen das Materielle und das Prozessrecht. Und ich habe das vorhin in unserem Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Also wer will was von wem, ne? Das können wir beide ganz perfekt. Sie kriegen einen Fall geschildert, deklinieren das durch und denken schon, in diese Richtung müsste die Lösung gehen. Aber das Warum? Diese Frage stellen wir als Juristen nicht und diese Frage stellen wir als Mediatoren oder als Güterichter. Warum ist denn das so? Ja, Herr Sonnberg, was ist denn Ihr Interesse, dass Sie diese Position für sich so reklamieren?
Ja.
Und das wissen Sie oft selbst nicht.
Ja, das stimmt.
Nur ganz doof. Wenn man das mal herausgearbeitet hat, wenn Sie selbst wissen, worum es Ihnen denn wirklich geht und dann in dem gleichen Gesprächsprozess mitbekommen, was dem anderen da so wichtig ist, dann haben wir schon den ersten Schritt gemacht, dass wir vielleicht weiterkommen können und können nach Lösungen suchen, die Ihre Interessen als auch die Interessen der anderen Seite berücksichtigen.
Ja, das ist schade, aber ich habe jetzt in ein paar Gesprächen meinen Podcaster schon rausgefunden, dass das total wichtig wäre für die juristische Ausbildung.
Ja.
Weil es genau da oft dran krankt. Also das, es wird so wild drauf losprozessiert und ganz tolle Schriftsätze verfasst, aber niemand weiß, ob das dem Auftraggeber überhaupt gefällt, was da drin steht. Oder ob das seine Meinung widerspiegelt. Oder ob das nur das ist, wovon der Anwalt ausgeht. Oder der, wie auch immer, der Dienstleister davon ausgeht, dass das der Auftrag ist.
Ja, also die Universitäten versuchen das schon. Und gerade in Gießen haben wir ja, ich glaube, Sie kennen das Institut für anwaltsorientierte Juristenausbildung. Ja. Da gibt es auch so Mentorenprogramme. Vielleicht sind Sie da sogar drin. Ich weiß das nicht.
Ja,
ja, okay. Und die bieten auch schon seit jetzt bald 10 Jahren Mediationsausbildung an. Das machen wir in unterschiedlichen Intensitäten. Mittlerweile eine vollwertige Ausbildung, die mit dem zertifizierten Mediator, Mediatorin, endet.
Ja. Und die haben Sie auch durchlaufen, diese Ausbildung, komplett?
Diese Ausbildung habe ich insofern durchlaufen, als ich eine praktische Ausbildung als Mediator erfahren habe an verschiedenen Stellen. Deutsche Richterakademie, aber auch das Hessische Innenministerium hat solche Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Und dann habe ich noch mal ein Studium in Frankfurt-Oder begonnen. Das war deshalb spannend, denn als ich hier in Frankfurt-Main mit Jura begann, 1968, wie ich erzählt habe, ja, da war natürlich, gab es noch die DDR und Frankfurt-Oder, das war irgendwie so weit weg, ein so weißer Fleck, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ja. Umso interessanter dann im späteren Leben in Frankfurt-Oder, in der Viadrina der dortigen Universität, an der Oder zu sitzen, über den Fluss zu schauen, der gar nicht breit dort ist, da drüben ist schon Polen, man geht über die Brücke, ist in Slubice. Das fand ich also sehr spannend und dort habe ich noch ein Masterstudium in Mediation gemacht.
Ja. Und würden Sie sagen, dass das für jeden Juristen oder in jede juristische Ausbildung dazugehört?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Würde ich sagen, also diese Frage nach den dahinterstehenden Interessen. Ich denke schon, dass sich da auch viel getan hat. Also die Anwaltschaft ist da auch einen ganzen Schritt weiter und macht ganz viele Beratungsgespräche und rät ja in vielen Fällen davon ab, unbedingt das Ganze bei Gericht durchfechten zu lassen und den Versuch, eine Einigung mit der Gegenseite zu machen. Ja. Da hat sich viel geändert, denn nicht umsonst, die Eingänge bei den Gerichten sind ja deutlich rückläufig. Ja. Der Roland-Rechtsreport 22 weist das auch aus. Und ich denke schon, also dass da mehr in Richtung konsensuale Verfahren es geht. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich glaube, Mediation und dieses ganze vielen anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, die funktionieren nur und machen nur Sinn vor dem Hintergrund eines funktionierenden Justizsystems, das wir, wie ich meine, haben. Ja. Ja, Artikel 19.4, wir können immer, wenn wir etwas haben, zu Gericht gehen. Das ist sozusagen der Background, den wir immer haben. Davor sollten wir es versuchen, zu einer konsensualen Lösung hinzubekommen. Aber es gibt natürlich Fälle, da sind die Leute so zerstritten, ja, da, die sind nicht mehr. Da muss das scharfe Schwert des Gerichts sagen, es geht so oder so.
Ja, das stimmt, ja. Aber das ist auch meine Beobachtung. Also ich glaube auch, dass das mehr und mehr dahin geht und dass man mehr und mehr Anwälte auch versuchen, das genau aus dem Gericht wegzuhalten und zu sagen, das können wir auch vielleicht so einfacher lösen. Okay, zurück zu meinem Fragenkatalog.
Okay.
Gab es eine Alternative zum Jurastudium? Also damals klang es jetzt nicht so und heute rückblickend würden Sie sagen, ach, ich hätte gerne mal das und das gemacht. Oder war der Weg vollkommen linear und klar? Und
nein. Also in der Tat, hatte ich das vorhin schon berichtet, also dass ich ein Medizininteresse hatte.
Ja.
Also das war sicherlich eine Geschichte. Auch Architektur fand ich ganz spannend, handwerklich nicht ungeschickt und so. Mein Schwager war Architekt, aber ich hatte da Sorge, ob ich wirklich innovativ genug wäre, um so neue Gedanken zu entwickeln, aber das hätte sich ja auch noch alles. Also das waren so die beiden Dinge, die mich auch noch interessiert hätten. Rückblickend bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Nicht zuletzt deshalb, weil sich also vieles, was ich da so im politischen Bereich in den 68ern jedenfalls, wo ich tätig war, so tat, konnte sich das gut mit dem Studium und dem späteren Verwaltungsrecht in Verbindung bringen lassen. Ja. Deswegen bin ich eigentlich rückblickend, denke, ist okay.
Ja?
Ist okay.
Und die berühmte Work-Life-Balance, war die okay in dem Job? Würden Sie sagen, als Richter, das war in Ordnung? Oder war früher waren die Zeiten anders, da war es härter, da war es...
Völlig falsch. Verwaltungsgericht Wiesbaden, wo ich anfing, galt als Insel der Glückseligen. Ich will nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber...
Es war in Ordnung.
Work-Life-Balance war schon ausgezeichnet, muss ich sagen. Das war ja auch alles noch vor den großen Zahlen mit Asylstreitverfahren und so, müssen Sie sehen. Also hier ließ sich alles, wenn man gut war in Jura, wenn man gut arbeiten konnte, wenn man diszipliniert arbeitete, war es ein gutes Leben.
Ja,
ist später viel, viel, viel intensiver geworden.
Ja, weil ich habe, als ich Jura studiert habe und dann im Referendariat war und auch später als Anwalt, da geistert immer die Geschichte rum, ja, wenn du bei dem und dem Gericht bist als Richter, da kannst du dich entspannen. Wenn du bei dem und dem Gericht bist und die machen doch eh nichts und die arbeiten doch nichts und so. Und ich muss immer feststellen, das kann man so pauschal nie sagen. Es kommt immer darauf an, wo du landest. Also ein Beispiel, als ich im Referendariat war, war mein Job beim Regierungspräsidium die Anerkennung von Flüchtlingen aus Russland, also die Heimatvertriebenen, die Anträge gestellt haben hier zur Anerkennung. Und damals, ich weiß aber auch nicht warum, da lief eine Frist ab. Da gab es irgendeine Endfrist, wann sozusagen die Heimatvertriebenen noch hier anmelden konnten. Und es waren Unmengen an Menschen. Unmenge an Menschen, die hier Anträge gestellt haben. Und dazu kamen noch die üblichen Flüchtlinge, Asylbewerber und sowas. Und da war beim Verwaltungsgericht in Gießen der Teufel los, das weiß ich noch. Und die haben versucht, Richter abzuwerben, die von den anderen Gerichten herkommen, um das zu bearbeiten, das weiß ich doch. Und dann weiß ich, Staatsanwaltschaft, wo man auch sagt, die machen sich auch mal locker, ja. Ich weiß, wie viele Staatsanwälte auf den Zahnfleisch gehen, die nicht mal ein richtiges Zimmer haben zum Bearbeiten. Deswegen frage ich auch, weil es ist, man kann es nie pauschal sagen, wie es in der Justiz gerade läuft.
Also man muss sicherlich, also ich habe ihn ja jetzt, ich spreche jetzt von 1976, ja. Also das ist ja, ein ganz, ganz langes Leben her. Ja. Mit den verstärkten Asylbewerberzahlen hat sich das an allen Gerichten geändert. Ja. Und natürlich auch mit Biotechnik. Stellen Sie sich mal vor, damals der Vorsitzende hat eine Dame kommen lassen und hat er diktiert. Ja, Stenno, ja. Wenn überhaupt es Technik gab, dann gab es so große Platten, auf denen man irgendetwas, dann erst später diese ganze mini-winzigen kleinen Kassetten, das war ja alles meilenweit entfernt.
Stimmt, die Handdiktiergeräte, ja, und heute hat jeder Richter so ein Philips Speech Mic und spricht sofort die Dinger runter.
Ja, also.
Andere Welt.
Die erste Innovation war eine elektrische Schreibmaschine, ja, ansonsten ging es noch ASDFJKLÖ, ja.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Okay. Und jetzt noch ein kleiner Aufhänger meines Podcasts ist ja auch, ich will ja von Ihnen einen Fall hören. Also irgendeinen Fall, wo Sie sagen, dieser Fall hat mich mein Leben lang begleitet. Oder dass Sie sagen, naja, der Fall war zumindest ein Anstoß für einen Tipp, den ich allen mal geben möchte. Also haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das war spannend, das will ich loswerden?
Also spannend, also im Verwaltungsgericht gab es viele spannende Fälle. Auch jetzt als Mediator habe ich viele spannende Fälle. Sicherlich entscheidend war der Fall, die erinnern sich, Ausbau der Startbahn, ja, Startbahn West. Da gab es eine große Demonstration, war angemeldet worden, mit dem Ziel, gesammelte Unterschriften gegen die Startbahn dem hessischen Parlament zu übergeben. Und wo übergibt man sie? Natürlich vor dem Landtag. Aber vor dem Landtag gab es eine Bannmeile. So, und diese Bannmeile verbietet öffentliche Aufzüge. Und das kann der Präsident des Landtages kann sagen, ist in Ordnung, ihr dürft trotzdem. Aber der hat gesagt, dürfte da nicht rein. Dagegen gab es ein Verfahren. Ein Verfahren auf Übergabe. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es 200.000 Unterschriften waren oder wie viel. Es war eine immense Zahl gegen die Startbahn. Und es waren also mit etlichen 10.000 Demonstranten gerechnet worden. Ja, und das hatten wir am Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Dieses Verfahren sollten wir entscheiden. Und dann guckten wir uns dieses Bannmeilengesetz an. Da dachte man, das ist doch irgendwie gar nicht so klar, wie es eigentlich nach der Verfassung sein sollte. Das ist doch irgendwie verfassungswidrig. Ja, was machen wir, wenn das verfassungswidrig ist? Dann müssen wir das nach Karlsruhe zum Verfassungsgericht schicken. Also machten wir einen Beschluss, legten dieses Verfahren dem Verfassungsgericht vor. Das alles war wahrscheinlich an einem Mittwoch. Die Demonstration sollte Samstag sein. Ja, also da haben wir unsere Geschäftsstellenbeamtin dorthin geschickt. Die hat das dort abgegeben. Und dann Anruf aus Karlsruhe, der Präsident Bender. Ja, Sie sind doch sehr viel näher dran. Es sind doch heute gar nicht mehr so viele Richter da. Wir wissen gar nicht, ob wir das entscheiden können. Also entscheiden Sie das doch selbst. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht das Verfahren zurückholen können. Also wir holten das Verfahren per Beschluss zurück und entschieden dann, dass diese Demonstration stattfinden könnte. Und da ist dann doch vieles schiefgelaufen. Unser Pressesprecher teilte es bereits im Hessischen Rundfunk mit. Da wusste das Ministerium noch nicht davon. Die haben das aus der Presse erfahren. Also da gab es ganz, ganz viel Aufruhr. Und ziemlich spät in der Nacht, ich glaube so um 2 oder so, hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof endgültig entschieden, es durfte keine Demonstration stattfinden. Sie fand dann trotzdem statt. Also das war ein Verfahren, was letztendlich mein Leben doch deshalb geprägt hat, weil es dann dazu führte, dass später eben diese Anfrage aus Karlsruhe kam, ob ich nicht dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeiten wollte.
Ja, was doch spannend, so nah dran gewesen zu sein. Ja. Also ich weiß aus meiner Kindheit noch, dass die Startbahn West ein Riesending war, also damals.
Ja.
Ja, spannend. Das war wie Brockdorf. Brockdorf, Stadtbahn West, da waren Sie am Zentrum sozusagen. Ja, ja, spannend.
Hat mich verfolgt ein bisschen, ja, das ist richtig.
Ja. Ich weiß, ich war Referendar bei Fraport, also bei dem, beim Flughafen. Damals hießen die noch FAG.
Ja.
Und als ich da war Thema der weitere Ausbau des Flughafens.
Ja.
Also was jetzt, nach 20 Jahren, jetzt die neue Stadtbahn und alles drum und dran und so. Das ist so witzig, wie die Geschichte so schreibt, ja.
Da erzähle ich Ihnen noch ein ganz spannendes, interessantes Fällchen. Damals rot-grüne Regierung in Wiesbaden, Naturschutzgesetz irgendwie geändert, wonach sozusagen naturnah alles sein sollte, einschließlich der der Hege und Pflege des Wildes und es verboten wurde in Hessen, in den Winterjahren Rotwild mit Kraftfutter zu füttern. Mhm. So, nun haben wir ja eine Grenze im Spessart zu Bayern. Und das führte also dazu, dass also die Jäger hier in Hessen in ihren Gebieten, die haben dann irgendwelches nasses Heu oder sowas ausgelegt. Und dann kamen dann die Hirschrudel an, streckten ihre Nase in den Wind, witterten wenige Meter jenseits der hessischen Grenze auf bayerischem Gebiet Kraftfutter und dann zogen dann die ganzen Herden aus den hessischen Jagdrevieren in die bayerischen Jagdreviere. Und die hessischen Jäger waren wenig begeistert darauf, dass das Wildbrett sich nun drüben in Bayern und nicht mehr in Hessen befand und haben dann versucht, auf verwaltungsrechtlichen Wege dagegen zu klagen, was aber erfolglos war, letztendlich. Also daraufhin waren alle Hirsche in Bayern.
Ja, ja, wie gesagt, ja, über einen Zaun bauen. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, spannend. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne, habe ich gerne gemacht, hat Spaß gemacht.
Wir sehen uns bald in der Mediationsausbildung, befürchte ich.
Ja. Würde mich sehr freuen, wir starten im Herbst.
Super, bin da. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.